24 Rennen, das ist momentan die maximale Grenze im Formel-1-Kalender, laut aktuellem Regelwerk. Maximale Anzahl von Rennen einer Saison, aber trotzdem melden sich gefühlt alle zwei Wochen irgendwelche neuen Länder und Strecken, die auch Grand Prix austragen wollen, neue Investoren.
Ja. Tja, heute schauen wir auf einige Kandidaten, die sich da melden, die aktuell heiß im Gespräch sind und geben euch natürlich auch unsere Einschätzung, wie denn die Chancen auf einen Einstieg oder eine Aufnahme in den Rennkalender stehen. Das ist übrigens eine Episode, die machen wir aufgrund explizit eines Wunsches aus der Community. Also Andi, vielen lieben Dank für den Input. Hier ist deine Folge. Wir sind dran und ja, Community ist ein gutes Stichwort. Ihr seid nämlich bei Im Kreis fahren. Eurer wunderbaren Formel 1 Community mit, ja, jetzt schon mehr als 3000 Mitgliedern. Seid doch auch dabei. Wir starten. Auf geht's.
Ja, und bevor wir die einzelnen Strecken durchgehen dann peu à peu, lass uns doch erstmal ein bisschen einen Blick zurückwerfen oder einen Blick auf den Rahmen vielmehr und die Situation, in der sich die Formel 1 aktuell befindet. Ja, es lohnt sich nämlich, denn ihr wisst ja, die Formel 1 ist jetzt einfach nicht nur reiner Rennsport inzwischen, sondern natürlich auch Unterhaltung, Entertainment und Geschäftsmodell. Ja, war sie zwar schon immer, aber heutzutage natürlich mehr als je zuvor. Und 2025, also vergangene Saison, hat die Königsklasse einen Umsatz von knapp 3,9 Milliarden, also fast 4 Milliarden Dollar erzielt. Das sind tatsächlich 14% mehr als im Jahr davor. Und über 6 Millionen Menschen, die saßen tatsächlich live an den Strecken. Ja, die Social-Media-Follower-Zahlen, die sind auch momentan vom Allerfeinsten. Also aus Sicht der Formel 1 ist das einfach eine riesen Erfolgsstory. Aktuell sind es über 107 Millionen, die der Formel 1 folgen auf Social Media, auf allen Kanälen zusammen.
Das fast sind wie bei uns hier.
Fast. Da sind, ey, dann machen wir Sachen, da könnt ihr, helft uns einfach. Einfach Abo da lassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Plus 21% Jahr auf Jahr, da sind wir sogar besser, aber ja, ist nicht so schwer, wenn man klein anfängt. Aber wenn man so tolle Zahlen hat, dann zieht das natürlich Investoren und Interessenten an, die hätten wir auch gerne, aber jetzt mal genug von uns. Dave, was schließen wir daraus?
Ja, also Interesse an der Formel 1 ist riesengroß, das ist schön, es gibt viele, viele neue Fans, das ist auch immer gut, ja. Aber gleichzeitig, das darf man nicht aus den Augen verlieren, das Wachstum hat Grenzen. Du hast es im Intro schon angedeutet, 24 Rennen maximal. Das ist, eigentlich kann man auch nicht mehr von der vernünftigen Grenze sprechen. Es ist eigentlich auch schon drüber. Ja. Es ist für uns wahnsinnig anstrengend. Es ist natürlich für die Leute, die so wirklich involviert sind, noch viel anstrengender. Mechaniker, die ganze Crew, die da immer durch die Welt tingeln muss, ja, teamverantwortliche Fahrer natürlich und. Also 24 Rennen mit den ganzen Sprints dabei, das ist schon wirklich, wirklich hart. Aber das ist eine Grenze, die hat die Formel 1 gezogen. Mehr soll es definitiv nicht geben. Zum Glück. Ja. Aber so eine Grenze schafft auch immer eine künstliche Verknappung natürlich. Und jedes Rennen, das neu dazukommt, jedes Land, das ein neues Rennen austragen darf, verdrängt damit automatisch dann auch ein anderes. Die Formel 1 hat also die Qual der Wahl und kann entsprechend auch hohe Kriterien dann ansetzen. Das macht sie auch. Ja. Wer rein möchte in den Kalender, der muss natürlich eine ganze Menge Geld mitbringen. Das ist sowieso Grundvoraussetzung. Es gibt aber auch die Wünsche nach langfristigen Verträgen. 10 Jahre sind da mittlerweile Usus, ja. Also für weniger möchte sich weder die Formel 1 dann noch die Streckenbetreiber binden. Die müssen die ganze Kohle natürlich auch wieder reinkriegen. Je länger der Zeitraum ist, umso, realistischer ist es dann. Und Infrastruktur ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Manko bei vielen Traditionsstrecken, muss man sagen, ist ein großer Vorteil von vielen Stadtrennen, deswegen haben wir auch so viele. Was es überhaupt beim Bau von Rennstrecken alles zu beachten gilt und gibt, das haben wir in einer schönen separaten Episode zusammengefasst. Sebastian, verlinkt die doch gerne mal irgendwo hier, dann kann sich jeder die nochmal anschauen, der es noch nicht getan hat. Es gibt wahnsinnig viel, dass Streckenbetreiber und Projektmanager und natürlich Architekten da zu beachten haben. Kompletter Wahnsinn.
Ja, und dann gehen wir jetzt mal rein. Was sind die konkreten Strecken, die im Gespräch sind? Fangen wir mal an mit einem Projekt, das so ein bisschen Kopfschütteln auslöst bei manchen. Andere finden es sicherlich auch sehr faszinierend. Ja, also negatives, positives Kopfschütteln. Wir reden natürlich über Saudi-Arabien. Da ist aktuell Jeddah die Strecke. Ja, also sehr, sehr enger, schneller Stadtkurs am Meer. Seit 2021 Austragungsort des Grand Prix in Saudi-Arabien. Und der ist tatsächlich sehr, sehr umstritten. Wir haben auch eigentlich jedes Mal, wenn es darauf hinging, in den letzten Saisons darauf hingewiesen, der ist schnell, der ist sehr gefährlich. Man kann bei diesen Riesengeschwindigkeiten in diesem Kanal aus Leitplanken kaum vorausschauen, wenn da mal jemand sich dreht und dann der hinterherfahrende ja, nicht rechtzeitig ausweicht, ist es schlimm. Aber wir haben dieses Jahr, sind wir davon verschont geblieben. So richtig freuen wir uns da natürlich auch nicht drüber. Aber jetzt der springende Punkt, die Strecke, wie gesagt, war eine Übergangslösung und der eigentliche Grand Prix, ja, die echte Heimat des Saudi-Arabien Grand Prix, die soll ab 2028, jetzt also nicht, wirklich nicht mehr lange hin, der Qiddiya Speedpark Track in der Nähe von Riyadh werden. Haben wir euch auch das ein oder andere Mal in der Folge schon gezeigt, hier auch mal vielleicht das ein oder andere Bild, sieht so ein bisschen nach Mario Kart aus und das ist vielleicht auch wirklich gar kein, also eine, Dave, du wirst das gleich sagen, ja, Attraktion, die diese Strecke zu bieten hat, die hat auch so ein bisschen was von, da gibt es tatsächlich eine ähnliche Sektion in Mario Kart 8. Ah ja, entworfen auf jeden Fall von Hermann Thielke, wem auch sonst, ja. Es ist der Streckenguru aktuell überhaupt der Formel 1, gemeinsam mit dem ehemaligen Formel 1-Fahrer Alexander Wurz. Ist ein Österreicher, ist auch ein absoluter Experte auf seinem Gebiet und natürlich, wie man es so gewohnt ist, aus dem Mittleren Osten darf man nicht mit Rekorden geizen. Es soll die längste Strecke werden, länger als Spa, die ja aktuell das längste Rennen im Kalender ist, mit ja, knapp 7 Kilometern, 21 Kurven sollen sie haben, Höhenunterschied von 108 Metern. Und da kommen wir jetzt zum springenden Punkt. Dave ist wirklich verrückt. Also ist wirklich verrückt.
Ja, ja, also ich muss meine Stimme ölen hier. Das Herzstück dieser Wahnsinnsstrecke soll natürlich The Blade werden. Das ist die erste Kurve gleich nach Start und Ziel.
Die Klinge,
komplett
ne? Oder das,
mit, mit LED beleuchtet und hoch, ja, liegt ganz, ganz hoch, da fährt man hoch und es geht dann um die Kurve rum. Darunter allerdings, und das ist das Spannende, ist nicht weniger als eine Konzertbühne oder sogar ein Konzertsaal. Irgendwie auf den Renderings, die sie da gezeigt haben, wird auf jeden Fall deutlich, dass das Ganze da so Festivalcharakter hat. Und oben drüber, über dem Festival, ist halt einfach mal eine Kurve einer Formel-1-Strecke, natürlich, was auch sonst. Ja, also die Mario Kart-Vergleiche, die hinken wirklich nicht. Die Kollegen übertreiben es da komplett. Ungefähr 70 Meter ragt die Kurve da über dem Boden. Das sind 20 Stockwerke, könnt ihr euch mal vorstellen, wenn die Formel 1 irgendwo auf so einem Wolkenkratzer oben rumfährt. Das ist
ziemlich verrückt.
Also, Wahnsinn. Ja. Deswegen wirklich ungläubiges Kopfschütteln auf jeden Fall. Und die einen finden staunen darüber, weil es so krass ist. Die anderen staunen, weil es einfach total gaga ist. Ich möchte jetzt nicht verraten, auf welcher Seite wir hier stehen, aber ich glaube, das kommt schon ein bisschen durch. Auf jeden Fall, die Baukosten sind natürlich auch immens. Knapp 480 Millionen Dollar werden allein für die Rennstrecke veranschlagt. Das Ganze drumherum kostet dann nochmal ein paar Milliarden, aber hey, man hat's ja. Die Arbeiten laufen tatsächlich schon. Seit dem Jahr 2024 wird da gebaut und die ersten Bilder, die wir kürzlich sehen konnten, die zeigen schon, also das ist jetzt nicht pure CGI-Fantasie, die sie da irgendwie auf dem Bildschirm gezaubert haben. Da existieren schon die ersten Trägerstrukturen, die dann wirklich von Start, Ziel da eben 70 Meter in die Höhe ragen sollen, irgendwann, wenn es fertig ist und dann eben The Blade da sich rumschwingt und eine wahnsinnige erste Kurve sein soll. Ich hoffe, da fällt keiner runter, das wäre wirklich übel.
Das ist halt das Ding, ne? Also ich muss mal schauen, wie das dann final ausschaut mit der Auslaufzone, dass das jetzt, also abgesehen vom Geld ist es natürlich jetzt keine riesengroße Herausforderung. Formel 1 Auto ist jetzt nicht so schwer und das ist eigentlich nur eine Brücke, die so ein bisschen weiter nach oben, also es ist jetzt kein Hexenwerk, aber es ist natürlich super spektakulär. Aber wie Dave schon sagt, da soll mal einer abfliegen. Also ich hoffe, die haben da wirklich alles durchdacht. Ja. Nicht wie bei Jeddah, denn bei Jeddah habe ich nicht das Gefühl, dass man sich das sicherheitsmäßig komplett richtig gut überlegt hat.
Na, ja. Hat der Vier-Inspektor, glaube ich, alle Augen zugedrückt. Aber naja, gut, sehen wir mal, wie es dann so ist. Wie angedeutet, die Strecke ist dann eingebettet in die sogenannte Entertainment City. Ein Themenpark ist dann natürlich mittendrin. Wie gesagt, der Konzertsaal oder die Bühne. Showroom-Konzepte für Automobilhersteller, wo die sich dann wahrscheinlich einkaufen können und ihre neuesten Luxuskreationen präsentieren dürfen. Keine klassischen Tribünen soll es geben, sondern Aussichtsterrassen und integrierte Lounges. Also irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, kann man sich vielleicht vorstellen, wie in Wimbledon, irgendwie so abgesperrte kleine Kämmerchen für wenige Personen, damit
für
man
die
da
VIPs
nicht.
Halt,
ne? Ja, für die VIPs, genau. Wenn man nicht mit tausenden von Leuten auf einer Tribüne ist, sondern relativ gemütlich dann mit seinen Best Buddies oder irgendwelchen VIP-Kumpels sich da irgendwie anschauen kann, das Rennen. Keine Ahnung. Also wirklich völlig abgehobene, elitäre Experience.
Man muss ja auch sagen, das gibt es aber ja wirklich bei allen Strecken. Ne? Das ist halt dadurch, dass die allermeisten Strecken halt wirklich seit Jahrzehnten stehen und nicht aus von diesem kompletten Entertainment-Faktor her gedacht wurden, ist natürlich nicht so umgesetzt. Also es ist einfach so dieses absolut konsequente Weiterführen von dem, wo sich die Formel 1 aktuell hinbewegt. Kann man davon halten, was man will. Könnt ihr euch ja uns ja reinschreiben in die Kommentare. Ne?
So ist es. Kann man jetzt drüber streiten, ob das noch Motorsport ist oder irgendwie komplett Kirmes oder so. man kann es auf jeden Fall nicht ignorieren. Es ist ein massives Projekt, das wir da vor der Brust haben. Inwiefern die aktuelle geopolitische Lage jetzt da vielleicht die Baupläne, weiß ich nicht, verhindert, verzögert oder gar zunichte macht, kann ja auch sein, dass sie dann komplett davon abrücken. Kann ich mir nicht vorstellen, aber auf jeden Fall ist das ein Projekt, da müssen wir drüber reden und wir werden es im Auge behalten, auf jeden Fall. Aber es ist nicht das Letzte in dieser Episode natürlich.
Nee,
und es ist meines Erachtens nach definitiv auch nicht das Spannendste, denn eins der Spannendsten, das kommt jetzt, Indien nämlich.
Ja, da waren wir ja schon mal 2011 bis 2013, ein Grand Prix in Greater Noida, so heißt das dort, auf dem Butt International Circuit. Mhm. Auch ein Tilt-Kurs, wie könnte es auch anders sein, war technisch ordentlich nach der Einschätzung von Experten, Fahrern, Fans und ist tatsächlich bei den Fahrern auch gut angekommen. Dann ist das Rennen aber wieder aus dem Kalender verschwunden. Es gab Steuerstreitigkeiten, viel Bürokratie und die Formel 1, und das ist auch wieder interessant, die wurde in Indien tatsächlich als Unterhaltung eingestuft und das hat nämlich dann eine folgende Konsequenz, ja. Also Unterhaltung und nicht als Sport, ja, und damit wurden die dann anders besteuert und war nicht zum Vorteil der Formel 1. Und jetzt gibt es eine neue Bewegung, die Adani Group, ja, es ist so ein indisches Investorenkonglomerat mit ziemlich Einfluss in die Politik auch. Die soll tatsächlich Interesse haben, diesen Kurs wieder aus der Insolvenz des bisherigen Eigentümers ja hinauszukaufen und zu übernehmen. Und Karan Adani, ja, also der große Macker dort, hat bestätigt, dass man da gerade Pläne sondiert. Die indische Regierung, die spricht von einem Rennen tatsächlich 2027 schon. Also vielleicht kriegen wir da ja schon was mit dieses Jahr. Würde mich jetzt fast ein bisschen wundern. Auf jeden Fall hat auch der Sportminister sich eingeschaltet, also wirklich die Höchsten, die da in Indien was zu sagen haben, und hat gesagt, da wird auf jeden Fall die Steuerfrage gelöst, wird versprochen. Also schauen wir mal. Ist ja kein kleiner Markt, ne?
So ist es. Also knapp 80 Millionen Formel-1-Fans sollen sich in Indien da aufhalten und befinden. Es ist natürlich ein riesiger Markt.
Haben wir theoretisch Potenzial. Auch in Deutschland, aber dazu müssten wir halt alle Formel-1-Fans sein.
Ja, so ist es. Soweit soll es kommen. Da tun wir unseren Teil auf jeden Fall dazu bei. Ja, und möchten euch hier über die wunderbaren Gepflogenheiten unseres liebsten Sports natürlich informieren und unterhalten, damit ihr auch alle angefixt werdet, warum dieser Sport so toll ist. Aber wie gesagt, sei es drum. Großes Potenzial in Indien. Wir hatten auch ein indisches Team schon mal, Force India früher, ne? Mittlerweile heißen ja Aston Martin, aber die Verbindung ist immer noch da.
Nicht viel erfolgreicher geworden, ja.
Ja, wir hatten mehr indische Piloten auch schon. Narain Kartikeyan war einer, Karun Chandhok, der war auch einer von denen. Wobei, ich glaube, ist der als Inder angetreten oder als Brite? Er ist so.
Ich glaube fast als Brite, ich weiß es aber gerade nicht.
Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist er indischer Herkunft und Feuer und Flamme natürlich für sein Land. Und wichtiger, das wichtigste Detail vielleicht an dieser ganzen Geschichte ist, so euphorisch die Pläne jetzt klingen mögen, du hast es ja gerade schon angedeutet, 2027 soll es da schon ein Rennen geben. Die offizielle Kommunikation der Formel 1 ist deutlich verhaltener. Es gibt natürlich, mag ja sein, ne, dass man da die Strecke so weit in Form kriegt und alles, aber die kommerziellen Verhandlungen, die stecken noch in den Kinderschuhen, die befinden sich ganz am Anfang. Der Kalender fürs nächste Jahr ist theoretisch ja auch schon weitestgehend voll. Ja, wie gesagt, vorbehaltlich der Rennen im Nahen Osten. Da muss man wirklich gucken, wie sich die Lage entwickelt. Das könnte die Chance sein. Ansonsten wird es schwer, da reinzukommen. Unser Urteil daher, vielleicht 2028, wenn alles gut läuft. 27 wäre wahrscheinlich schon sehr optimistisch. Aber es wäre fantastisch. Ich persönlich finde den Kurs ganz, ganz toll. Die Rennen haben mir riesigen Spaß gemacht dort. Ich bin so sehr gerne auf der Konsole gefahren früher. Ist echt eine coole, coole Strecke. Und Sebastian Vettel hat natürlich die allerbesten Erinnerungen. Er hat, glaube ich, alle Rennen gewonnen, die es da gab in der Formel 1. Und nicht zuletzt natürlich dort 2013 seinen vierten WM-Titel eingetütet. Ihr erinnert euch an die Bilder bestimmt. Stimmt, vielleicht habt ihr es auf dem Thumbnail hier auch gesehen zum Video. Er hat sich dann wirklich verneigt vor seinem Red Bull. Er hat das Auto abgestellt, dann ein paar Donuts auf der Stadtzielgeraden gemacht, ist ausgestiegen und hat sich da wirklich ehrfürchtig verneigt vor der Konstruktion von Adrian Newey. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, er hat damals am Funk schon gesagt, in Richtung seiner Mechaniker, seiner Crew, genießt diesen Moment, wer weiß, ob der jemals wiederkommt. Er sollte ja leider recht behalten damit, prophetisch.
Tja. Vielleicht ja, also wenn Vettel Comeback dann 2028, wenn Indien wieder im Kalender ist.
In Indien. Also, der ist er hat ja schließlich den Ruf zu verteidigen. Er muss weiter jedes Rennen gewinnen da.
Ja.
Sehr gut.
Ja, schauen wir mal. Also Südkorea ist eine weitere Strecke, die eine Chance hat. Und auch
toll.
Die war ja
auch
schon
toll.
Mal dabei. 2010 bis 2013. Yeongam hieß
Yeongam
der Ort.
Yeongam tatsächlich, wie ich gelernt habe. Yeongam.
Yeongam, so spricht man es aus, okay.
Scheinbar.
Also mein Südkoreanisch ist nicht gut. Ist auf jeden Fall ziemlich im Nirgendwo gewesen. Hat eine schlechte Anbindung gehabt. Dementsprechend kamen nicht viele Zuschauer. Es war kein Erfolg. Das soll jetzt natürlich viel besser werden. Eigentlich geht man jetzt wirklich all in. Also Incheon, das ist der Ort direkt neben Seoul, der Hauptstadt, wo man auch, wenn man nach Seoul will, tatsächlich, dort ist der Flughafen Incheon tatsächlich. Also da kommt ihr an, wenn ihr nach Seoul wollt. Und wie könnte es auch anders sein? Es soll ein Stoppkurs werden im Stadtbezirk Songdo und tatsächlich, wie gesagt, direkt neben dem Flughafen. Also infrastrukturell ist es sicherlich dann vom Allerfeinsten. Es gibt eine Machbarkeitsstudie tatsächlich auch aus diesem Jahr oder ich weiß nicht, ob es 26 das wirklich war, auch begleitet wieder von Thielke Engineers, also der Firma von Hermann Thielke. Und da wurde prognostiziert, dass es wahrscheinlich über 5 Jahre einen Gesamtnutzen wirtschaftlich hätte von ungefähr 860 Millionen Dollar, also relativ nah in der 1 Milliarde. Der Kurs soll knapp unter 5 Kilometer lang sein und tatsächlich auch Spitzenwerte von 337 km/h erlauben, also Hochgeschwindigkeits anscheinend. Damit einer der schnellsten Stadtkurse der Welt, wird wahrscheinlich dann so ein bisschen in die Richtung von Las Vegas gehen tatsächlich.
Oder Baku.
Ja, also klingt auf jeden Fall, oder Baku, genau. Das sind ja zwei Stadtkurse, die tatsächlich auch den meisten der Fans, also inklusive uns, sehr gut gefallen bisher.
Das stimmt.
Wäre jetzt nicht die schlechteste Idee tatsächlich und ja, Südkorea, da hätte ich irgendwie auch Lust. Also sind die Flüge tatsächlich auch nicht so wahnsinnig teuer.
Aha, hört, hört. Wäre keine schlechte Idee. Ich hätte trotzdem lieber den Kurs, den wir bisher hatten, eben in Yeongam. Den fand ich auch aus der gleichen Ära ja tatsächlich fantastisch. Die Rennen dort haben sehr viel Spaß gemacht. Mark Webber wird sich nicht so gerne dran erinnern. Er hat da meine Titelchance weggeworfen. Aber wirklich, wirklich super Kurs. Hat auch auf der Konsole damals super viel Spaß gemacht. Schade, dass der offensichtlich aus dem Rennen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber gut, wenn es natürlich sich wirtschaftlich tragen soll, dann macht so eine Stadtkurslösung durchaus Sinn. Wie gesagt, warum erörtern wir auch in unserer Episode, die ich schon vorhin geteasert habe, wie denn so eine Strecke entsteht. Da lernt man das. Spannend. Ja, der Bürgermeister, der heißt Jo Jong-bok scheinbar, der Kollege, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Der sieht das Projekt vor allem als strategisches Stadt-Branding-Instrument. Also ganz viel Marketing-Hintergedanken dabei. Die Hürde allerdings, die liegt direkt vor Ort, die ist lokal. Es gibt eine Allianz aus 52 Bürgerrechts- und Umweltgruppen, die melden da Widerstand an. Natürlich die üblichen Bedenken, ja, Lärm, Verkehr, finanzielle Risiken. Umwelttechnisch ist das natürlich auch immer so eine Geschichte, die man lösen muss, vor allem wegen der ganzen Logistik. Und ganz spannend, die Bürgermeisterwahlen stehen offensichtlich gerade an da vor Ort. Und dieses Projekt könnte also gewissermaßen zu einem Referendum werden. Ja, je nachdem, welcher Bürgermeisterkandidat dann eben den Zuspruch der Bevölkerung bekommt, könnte dieses Projekt scheitern oder es könnte umgesetzt werden. Je nachdem, wer da was versprochen hat, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da und mal gucken, ob es dazu kommt, ob sie sich dazu durchringen können, dieses Projekt durchzuziehen. Südkorea ist nach Indien auf jeden Fall auch ein Markt, den muss die Formel 1 erschließen, meines Erachtens nach. Ja, da sind ganz, ganz viele Menschen mit großer Begeisterung, technisch sehr affin natürlich, eigentlich perfektes Zielpublikum für die Formel 1 und eine Weltmeisterschaft muss auf jeden Fall, wenn es nach mir geht zumindest, eher in Indien und Südkorea stattfinden als zum x-ten Mal im Nahen Osten. Ja. Auch da haben Rennen ihre Berechtigung, aber 1, 2 reichen, wir brauchen da nicht 4, 5.
Ja, das stimmt. Und wir haben ja auch noch China, da ist ja auch irgendwie ein zweiter Grand Prix, zumindest mal so in der Gerüchteküche.
Ah,
aber
macht auch Sinn.
Wir machen erstmal aus Asien tatsächlich den Schwenk nach Afrika, denn die sind tatsächlich absolut unterversorgt gerade. Im Klartext ja momentan gar nichts. Ja. Und auch Lewis Hamilton ist einer derer, die sagen, das muss sich ändern. Ja. Und sein Traum ist tatsächlich nochmal er während seiner Karriere und vielleicht hat er noch so 2, 3, 4 Jahre, je nachdem wie lange er noch Lust hat und leistungsfähig ist und kann das vielleicht noch hinbekommen. Ja, was haben wir denn da? Der letzte afrikanische Grand Prix tatsächlich 93, ist schon eine ganze Weile her in Südafrika gewesen.
Habe ich gesehen damals.
30 Jahre, ja. Also auch legendärer Kurs gab es auch das. Ich erinnere mich gerade an einen ganz schlimmen Unfall dort. Können wir vielleicht mal auf dem Kreis von History auch das Fass aufmachen. Unser Geschichts-Formel-1-Kanal. Kann ich euch auch gerne mal hier verlinken. Und ja, wie gesagt, Lewis Hamilton sagt, Afrika-Rennen ist überfällig. Stefano Domenicali, der Präsident und Formel-1-CEO, der hat währenddessen auch Ruanda als ernsthafte Option bezeichnet. Mhm. Das ist übrigens ja auch, wer ab und zu auch mal Premier League schaut, ja, also die erste Liga Fußball in Großbritannien, die machen ganz viel Werbung für Tourismus, also dass man nach Ruanda fliegen soll, um Urlaub zu machen. Also das ist tatsächlich auch ein ernstzunehmendes Projekt dort.
Ja, auf jeden Fall. Also Ruanda tut sich da gerade sehr hervor, sportlich. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Da gibt es einige andere sportliche Ereignisse schon, die da stattfinden. Also die versuchen sich auch neu zu positionieren, auf jeden Fall, eben als Tourismusstandort. Und ja, locken halt mit Sport. Kann man auf jeden Fall machen. Warum nicht? Der Kern in Afrika ist eben, und das hast du ja jetzt schon auch durchaus durch die Blume angedeutet, es gibt zwei Kandidaten. Ja, Kialami haben wir, also in Südafrika die Strecke. Ein Traditionskurs, ja, bei Johannesburg ganz in der Nähe. Und die Regierung dort ist schon seit vielen, vielen Jahren dran an dem Thema. Es gibt ein Lenkungskomitee, das lenkt eben, wie es auch lenken soll, und schaut zu, dass die Formel-1-Rennstrecke oder dass die Rennstrecke dort auf Formel-1-Standard kommt. Muss man so sagen, die Grade-1-Lizenz ist da natürlich immer ausschlaggebend. Dafür braucht es Investitionen, einige Umbauarbeiten. Das läuft aber offensichtlich. Es wird ganz normal finanziert, auch hauptsächlich über den Privatsektor. Also private Investoren sind da tätig und wollen ja natürlich irgendwann mal Gewinn rausschlagen. Aber vielleicht sind sie auch einfach gute Menschen und wollen Südafrika was Gutes tun und den Grand Prix in die Heimat holen. Liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, keine Ahnung. Das Zieldatum für dieses Projekt auf jeden Fall liegt auch zwischen 2027 und 2028. Also es wird schon immer voller, ihr merkt, ne? Alle Strecken, die wir so nennen, wollen im gleichen Zeitraum in den Formel-1-Kalender. Spoiler, das wird nicht funktionieren. Die ein oder andere Strecke wird sicher hinten überfallen. Wir sind ganz gespannt. Erzählt uns doch, Sebastian, was über das Projekt in Ruanda.
Ja, das ist auf jeden Fall natürlich der modernere Ansatz, denn da gibt es noch keine Strecke. Es soll eine permanente Neuanlage, die teilweise staatlich, teilweise privat finanziert ist, werden. Eingebettet in so einen Masterplan, ja, von Ruanda zur wirtschaftlichen Transformation des Landes. Also tatsächlich, falls ihr das nicht wisst, in Ruanda gab es tatsächlich auch schon NBA-Events und auch Radsportmeisterschaften, Weltmeisterschaften sogar. Ja, also da tut sich einiges. Und die FIA-Generalversammlung, die war 2024 auch in Kigali in Ruanda, also da, wo die Strecke dann auch hin soll. Ja, und
da wurde das Projekt auch vorgestellt, ne, der Öffentlichkeit vorgestellt damals, das weiß ich noch.
Genau, genau. Und das ist natürlich dann auch was, das muss man absolut ernst nehmen. Also da ist man gerade mit Volldampf dabei, das in den Formel-1-Kalender zu pressen. Und was wirklich dann auch interessant ist und was die Strecke auch relativ einzigartig machen würde, die Stadt, die liegt tatsächlich über 1300 Meter über dem Meeresspiegel, also Höhenluft ist auf jeden Fall ein Thema, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Mexiko, also dünnere Luft, weniger Aerodynamik, du kennst ja, wenn man in Mexiko-Stadt unterwegs ist, ja, so mehr Stress für die Antriebseinheiten und wie gesagt, also da ganz einzigartig ist es nicht, aber ich weiß gerade nicht, ob Mexiko-Stadt tiefer oder höher liegt.
Ich glaube etwas über 2 Kilometer, ich glaube 2,2, 2,4, irgendwie sowas, also brutal.
Ja, auf jeden Fall haben beide Projekte durchaus Unterstützung, wie ihr gerade gemerkt habt, und ja, eins von beiden würde ich mir jetzt, also vielleicht auch sogar beide persönlich dann auch schon irgendwie reinwünschen, weil der afrikanische Kontinent, der hat es wirklich mal verdient, endlich mal wieder ernst genommen zu werden im Formel-1-Kontext und nicht einfach nur mal so als Randnotiz, so als aus der Gerüchteküche aufzutauchen.
Also ganz kurz ergänzend nochmal, ne? Eine Weltmeisterschaft, die auf einem Kontinent überhaupt nicht stattfindet, darf hinterfragt werden. Also Afrika muss genauso rein, finde ich. Ne? Also unbedingt, bitte, bitte. Am besten beide Strecken. Ich finde beide Projekte spannend.
Ja, und dann haben wir noch ein Dreierpack-Projekt, Thailand, Argentinien, Chicago. Dave, was hat es denn damit auf?
Tja, die können wir ganz kurz abfrühstücken. Die sind noch nicht ganz so konkret, diese Projekte. Aber auch da tut sich was. Das soll nicht unerwähnt bleiben. Thailand, also Bangkok ganz konkret, dieses Projekt existiert. Es hat Rückenwind. Es gibt ein staatliches Budget von 1 Milliarde, über 5 Jahre immerhin. Ja, es soll entstehen ein 5,7 Kilometer langer Kurs, im Stadtteil, wie heißt der? Chatuchak? spannender. Ja, und der führt an Wahrzeichen vorbei, wie dem legendären Chatuchak Weekend Market. Ja, das ist offensichtlich eine regionale Sehenswürdigkeit dort. Ihr hört raus, auch das soll ein Stadtkurs werden, auf jeden Fall. Alex Albon, der natürlich thailändische Wurzeln hat und auch als Thai antritt offiziell, ist natürlich Feuer und Flamme. Er ist Fürsprecher, er ist Nationalheld dort, als erster und einziger Formel-1-Pilot überhaupt aus dem Lande. Die Bauphase könnte schon in diesem Jahr beginnen, wenn es denn soweit kommt, wenn man sich da zu einem grünen Licht durchwählen kann. Könnte 2028 vielleicht ein Thema werden, wenn die Bürokratie mitspielt, vielleicht auch später.
Ja, und vor allem hier die Mehrheitseigner, ganz knapp, 51% bei Red Bull sind auch Thais, ne? Also darf man auch nicht
das
vergessen.
Das stimmt, ganz richtig.
Ist auch ein wichtiger Faktor.
So ist es, so ist es. Also kann sehr gut sein, dass die da auch noch ein bisschen Kohle dazu schießen. Ein Grand Prix in ihrer Heimat wäre sicher auch eine schöne Sache. Apropos Heimat Grand Prix, da kommen wir zum nächsten Projekt, Argentinien. Hast du schon angedeutet. Das ist natürlich eine emotional getriebene Kiste in dem ganzen Konstrukt hier. Franco Colapinto hat einen regelrechten Boom ausgelöst in seiner Heimat. Der schlägt bisweilen zwar auch ein bisschen fragwürdige Blüten. Einige wirklich radikale Fans tun sich da nicht unbedingt mit besten Manieren hervor. Trotzdem, man muss natürlich festhalten, das sind immer relativ wenige, eine kleine Gruppe, der Großteil der Fans dort, die sind einfach nur euphorisch und begeistert und das gehört sich natürlich auch so. Tatsächlich, gibt es schon eine Delegation, die wurde aus Buenos Aires zum Miami Grand Prix geschickt. Letztes Jahr war das, glaube ich, hier steht 26, aber ich glaube, die waren schon da, wenn mich nicht alles täuscht. Man hat sich dort mit Liberty Media eben unterhalten. Man hat verhandelt über, grobe Eckdaten und Möglichkeiten, einen Grand Prix in Argentinien auszutragen. Es gibt schon Renovierungspläne für das Autodromo Galvez. Schöne Strecke auf jeden Fall. Natürlich, wer ist involviert? Hermann Thielke und seine Gang. Und einen Showrun gab es tatsächlich oder wird es geben in den Straßen von Buenos Aires natürlich auch. Und der soll natürlich dann endgültig die Meinung der großen argentinischen breiten Bevölkerung da pro Formel 1 lenken. Ja, also es soll eine ganz spektakuläre Geschichte werden. Formel 1 zum Anfassen in den Straßen, das ist natürlich immer eine gute Geschichte. Es ist ein romantisches Projekt, das Ganze, das muss man schon klipp und klar sagen. Also wirklich Hand und Fuß hat das alles noch nicht. Es gibt vollmundige Versprechungen und große Pläne, aber hinter dieser Romantik steckt mittlerweile schon durchaus auch ein bisschen Arbeit. Mal gucken, ob die Früchte trägt.
Ja, und im Prinzip nicht viel weiter ist man in den USA, auch wenn man da immer wieder die Namen Chicago und New York hört. Also im Prinzip hat die Formula One Licensing, die da für die markenrechtlichen Anmeldungen zuständig ist, schon 2024 den Marken Chicago Grand Prix angemeldet. Und auch New York wurde markenrechtlich gesichert, aber wie ihr ja eben mitbekommen habt, da ist bis jetzt nicht viel passiert. Ja, in Chicago ist auch so, da gibt es noch politischen Widerstand. Vielleicht wird er auch weiterhin bestehen bleiben und es gibt auch Konkurrenz mit einem bestehenden NASCAR-Stadtrennen. Ja. Und da muss man natürlich auch sagen, die USA haben schon Austin, Miami, Las Vegas, also drei Rennen im Kalender. Ein viertes ist zwar nicht ausgeschlossen, aber kurzfristig jetzt auch nicht unbedingt realistisch. Aber ihr merkt schon, diese ganzen Kurse, die kommen ja nicht einfach so in den Kalender rein. Die bestehenden Strecken haben ja auch sehr viel Tradition. Da wird auch kaum eine komplett rausfliegen. Barcelona ist da momentan am härtesten gefährdet. Die wird, also die fliegt raus. Und so Rennen wie Spa teilweise
da wird rotiert
dann eben
jetzt, ne?
Rotiert, genau. Und das ist halt dann das Stichwort, ne?
Ja. So ist das alles. Das waren auf jeden Fall die Projekte, die wir euch heute mal kurz vorstellen wollten. Jetzt müssen wir natürlich einen Blick darauf werfen, was bedeutet das jetzt alles, ja, für den Formel-1-Kalender, für uns Fans. Wenn man alles betrachtet, was wir jetzt gerade ausgeführt haben, in gut einer halben Stunde mittlerweile, dann wird ein Bild erkennbar, ja. Und das ist eigentlich fast noch interessanter als diese ganzen einzelnen Projekte für sich, ja. Die Formel 1, die versteht sich nicht mehr nur als reine Sportveranstaltung, was viele von euch in den Kommentaren auch immer wieder kritisieren. Realistisch betrachtet war das aber noch nie anders. Spätestens seitdem Bernie Ecclestone da irgendwie seine Finger im Spiel hatte, wurde die Formel 1 natürlich zunehmend kommerzialisiert. Das geht einfach nur weiter, so wie es jetzt schon seit mittlerweile 40 Jahren eben der Fall ist. Und ein Grand Prix, der muss heute natürlich mehr sein als ein sportliches Ereignis. Es ist gewissermaßen eine Präsentation der Technologie für, naja, die involvierten Hersteller zum Beispiel. Dahinter steckt immer eine Tourismusstrategie. Also man möchte natürlich möglichst viele regionale und lokale Attraktionen da mit an Bord holen und möglichst viel Ertrag rausziehen aus den Leuten, die da eben anreisen für ein Grand Prix. Es ist ein Marketinginstrument für eine Stadt, für eine Region, für ein ganzes Land auch ganz oft, ja. Und es ist letztendlich auch ein kulturelles Event. Formel-1-Rennen werden ja mittlerweile regelmäßig gekoppelt mit Konzerten zum Beispiel und Ausstellungen und Pipapo. Strandurlaub in Sandford kann man dann gleich noch machen zum Beispiel. Ja, eines dieser Projekte, die vieles davon verkörpern, ist eben dieses Wahnsinnsprojekt in Qiddiya, wo man eben einen kompletten Freizeitpark gleich um die Strecke rumbaut. Man sieht es auch ein bisschen in Bangkok, ja, wo man eben so städtische Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten mit integrieren möchte ins Renngeschehen. Das ist auch in Baku zum Beispiel der Fall. Es ist ja nicht zufällig, dass man da eben um die Altstadt und diese wunderschönen Burgruinen fährt. Man möchte sich ja zeigen und der Welt darstellen, was es denn im eigenen Land so Schönes zu sehen gibt. Und ja, man sieht es genauso in Südkorea. Da ist die Studie, die Sebastian vorhin euch erzählt hat, ja natürlich deutlich weiter als nur mit Ticketeinnahmen zu kalkulieren, wie man das beim Fußball vielleicht macht oder so. Da kalkuliert man ganz konkret eben mit Tourismuseinnahmen, die man dann eben generieren möchte und auch muss, damit sie so ein riesiges Projekt finanziell am Ende des Tages auch trägt. Ja. Und diese Kommerzialisierung, das ist explizit erstmal kein Kritikpunkt, ja, es ist ja erstmal eine Beobachtung unsererseits. Und die Formel 1 ist ja ein globales Produkt geworden im Laufe der letzten 30, 40, 50 Jahre. Länder kaufen sich da sozusagen ein, um sich selbst in Szene zu setzen. Sportswashing ist auch ein Thema, da wollen wir in dieser Episode jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber vielleicht, wenn der Wunsch in der Community besteht, können wir auch gern dazu mal eine Episode machen. Auf jeden Fall war alles, was da heute läuft, schon gewissermaßen immer so. Ja? Länder wollten sich immer schön präsentieren und natürlich selbst ins positive Licht rücken. Sie wollten immer ein bisschen Geld rausziehen, sie wollten mit der Formel 1 eben auch ja, die lokale Infrastruktur eben beleben, ja? Arbeitsplätze, pipapo. Aber man muss auch festhalten, auch das ist eine Beobachtung, so vordergründig, explizit und konsequent durchdacht wie heute, war das noch nie der Fall.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Ne? Bei Südkorea zum Beispiel ist es auch so, die haben ja auch abseits der Formel 1 sind die ja gerade absolut im Hype, ne? Was zum Beispiel auch K-Pop angeht. Und ich sage ja. Das deswegen, weil ihr kennt vielleicht die Boygroup BTS, ja, die haben jetzt ihren Wehrdienst, da muss man in Südkorea als Mann obligatorisch, kannst du ganz, ganz schwer rauskommen, Wehrdienst machen, die waren jetzt viele Jahre dann praktisch von der Bühne dann verschwunden, sind jetzt seit diesem Jahr wieder zurück mit einem neuen Album und es gab damals, crazy, als die in den Wehrdienst gegangen sind, ähnliche Studie, die mal rausgerechnet hat, wie viel an Tourismuseinnahmen Südkorea entgehen, dadurch, dass die jetzt praktisch ein paar Jahre Pause machen, das war im Milliardenbereich, also da muss man sich das mal vorstellen und
Wahnsinn.
Es gibt ja da ganz viele Boy- und Girl-Bands. Ich weiß, dass zumindest Blackpink ist ja eine Girlband. Die haben zum Beispiel einen Vertrag mit Adidas. Ich glaube, BTS auch bestimmt mit irgendeiner großen Sportartikelfirma. Also was ich damit sagen will, es gibt da extrem viel Interesse von großen Marken, das vielleicht dann auch zusammenzuwerfen. Wie gesagt, es gibt ja auch oft irgendwelche Musikveranstaltungen auch um die Formel 1 dann herum. Das ist ja dann teilweise im Ticket mit drin. Da kann man wahrscheinlich gerade in Südkorea extreme Sachen machen, die dann halt für Sponsoren sehr interessant sind. Also ja, trotzdem hat Stefano Domenicali, der Formel-1-Boss, gesagt, das Herz des Sports ist in Europa und das will er auch bewahren. Klingt jetzt erstmal nach Formel-1-Romantik, das klingt relativ versöhnlich, aber ja, viele Strecken sind ins Rotationsmodell schon gewandert, Barcelona, Spa, das ist jetzt bereits fix und das sieht man dann schon, also im Zweifelsfall müssen die halt zumindest mal Tempo erweichen und sich dann abwechseln mit anderen. Ja, jetzt schauen wir mal, Kurzeinschätzung, was sind die Strecken, die meisten Chancen haben? Also Qiddiya kommt auf jeden Fall 2028 wie geplant, solange sich da am Bau nichts großartig tut und schief läuft. Thailand ist sicherlich auch auf einem sehr guten Weg und schon weit. Afrika, da wird eine der beiden Strecken, in welcher Form auch immer kommen, dürfte bis 2030 dann auch im Kalender sein. Argentinien könnte klappen, wenn dieser Colapinto-Hype dann auch weiterhin abliefert. Es wackelt dann sicherlich schon ein bisschen mehr. Und Indien, da ist natürlich auch extrem viel Power dahinter. Kann mir auch gut vorstellen, Indien, Südkorea, dass die bis 2030 auch im Kalender sind, aber sicherlich keine von diesen Strecken dann dauerhaft, sondern ja, rollierend mit anderen. Ich bin sehr gespannt, welche die Strecken sind, die dann weichen müssen, zumindest mal halt abwechselnd.
Na, ich hätte da schon ein paar Vorschläge, aber auf mich hört ja keiner. Auf jeden Fall, Freunde, das Interessante an all diesen Projekten, die wir euch jetzt vorgestellt haben in dieser Folge, die euch hoffentlich gefallen hat, also sagt es uns sehr gerne, wie ihr denn sowas findet. In der Formel 1 freien Zeit sind wir bemüht, euch ja trotzdem ein bisschen Entertainment zu liefern. Die Frage ist nicht, wer da gewinnt, also welches dieser Projekte umgesetzt wird. Die Frage ist natürlich das Narrativ, das die Formel 1 mit ihrem Rennkalender dann erzählen möchte, ja. Jedes neue Rennen ist dann natürlich eine Entscheidung. Für jedes neue Rennen fliegt ja was Altes raus wahrscheinlich oder muss zumindest rotieren, ja. Wofür steht die Formel 1? Wem gilt sie, ja? Ist dann konsequenterweise irgendwie ein Rennen in Bahrain vielleicht wichtiger als in Argentinien? Ist Singapur dann ein besserer Botschafter für den Sport als Südafrika? Diese Fragen, die diskutieren wir jetzt nicht alle öffentlich, die werden jetzt auch nicht unbedingt in der Journalie irgendwie besprochen, aber diese Fragen werden sicher in irgendwelchen, ja, Konferenzräumen der Formel-1-Obrigkeiten, sage ich mal, diskutiert und beantwortet vor allem. Wie die Antworten lauten, das werden wir dann sehen, wenn der neue Kalender verabschiedet wird oder die Kalender der zukünftigen Jahre. Was wir persönlich, und ich weiß nicht, Sebastian, ich hoffe, ich spreche da für uns beide, was wir uns wünschen würden vom Kalender, vom Formel-1-Kalender der Zukunft, das ist grundsätzlich ein bisschen Mut zu die Diversität, ja. Also Afrika muss rein, Indien muss rein, Südkorea haben wir jetzt auch schon gesagt, das wäre sehr, sehr gut, würde einer Weltmeisterschaft gut zu Gesicht stehen, wenn sie dann auch wirklich allumfassend auf der ganzen Welt stattfindet. Was wir uns auch wünschen würden, wäre natürlich ein bisschen weniger dieses Geldmaximierungsgame, immer überall den letzten Tropfen rausquetschen. Es ist natürlich viel verlangt von einer Aktiengesellschaft, die dann natürlich genau darauf bedacht ist, überall maximale Kohle rauszuziehen. Und was wir uns am allermeisten wünschen würden, das wäre ein ehrliches Bekenntnis natürlich zu den europäischen Traditionskursen. Das ist und bleibt die Wiege der Formel 1 natürlich. Da gibt es immer noch die reichsten Strecken aus genau diesen Gründen natürlich, weil die Formel 1 da ihre Ursprünge hat. Da hoffen wir natürlich, dass die meisten der Kurse bleiben. Spa, Silverstone, Monza, all das gehört natürlich unbedingt dazu. Einige andere auch, die in Europa beheimatet sind. Vielleicht ist das alles ein bisschen naive Romantik. Vielleicht haben unsere Wünsche ja auch Chancen auf Bewahrheitung. Wir
Also
werden es sehen,
Barcelona traue
Freunde.
ich nicht hinterher, das sage ich ganz ehrlich.
Nee.
Das kann auch ganz rausfliegen. Aber
Ich
jetzt
auch.
schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr daran, ja, was eure Meinung ist, was ihr davon haltet. Und dann, ja, sind wir gespannt, was wir da von euch lesen. Wir antworten auf möglichst jeden Kommentar und dann sehen wir uns spätestens dort oder im nächsten Video. Bis dann.
So ist es. Ahoi.